der Zweck ist, und deswegen haben wir das Ding auch Deal Sourcing genannt und nicht sonst wie anders, ist, dass die Leute, die da hinkommen, ihr Netzwerk erweitern, was am Ende dazu führt, dass alle mehr Geschäft machen, als wenn sie da nicht wären. Das ist das Ziel.
Hat funktioniert.
Ja, das hören wir glücklicherweise aus vielen Ecken. Also genau dafür machen wir das.
Du sprichst ja nur Deal Sourcing an einem Tag wahrscheinlich mit, ich weiß nicht, 100, 150 Leuten, würde ich
das sagen. Das kommt etwa hin, ja. Das mag ich sehr an dem Event. Diese Ausstrahlung, die es hat, dass da Menschen hinkommen, erstmal schon eine gute Zeit haben wollen. Das finde ich beim Frühstück schon spürbar. Und das ist einfach so ein Bienenkorb, das summt. Und bei uns im Außenauftritt, du hast gesagt, man nimmt uns als Duo wahr, das ist ja kein Zufall. Wir sind draußen gemeinsam am stärksten. Also wenn es gerade um Akquise geht, dann sind wir ganz klar dann am erfolgreichsten, weil wir beide unterwegs sind.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Ja, und die meisten von euch in unserer Branche kennen wahrscheinlich das bekannteste Event des Jahres, die Deal Sourcing, die jeden September in Oberursel stattfindet. Allerdings kennen wenige die Köpfe dahinter höchstpersönlich. Das ändern wir heute. Jetzt zu Gast einer der Schöpfer der Deal Sourcing, Bastian Frien. Ich freue mich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes und unternehmerisches Gespräch mit ihm. Bleibt auf jeden Fall dran, das solltet ihr nicht verpassen.
Herzlich willkommen in München, Bastian.
Ja, vielen Dank, Sascha. Vergnügen, hier zu sein. Ehrlich gesagt auch eins der ersten Male, wo ich die Fragen nicht selber stelle und mitgebracht habe, sondern hier weitgehend ungeschützt vor dir sitze und gespannt bin, was auf mich zukommt.
Ja, alles, was du nicht beantworten möchtest, musst du natürlich nicht beantworten, aber es wäre schon schön, wenn wir ein paar Dinge über dich auch als Person erfahren würden.
Also ein paar Themen werden wir finden, über die wir sprechen können.
Denke ich.
Keine Sorge.
Denke ich auch. Die meisten kennen dich wahrscheinlich als Schöpfer der Deal Sourcing.
Da muss ich gleich das erste Mal unterbrechen. Schöpfer der Deal Sourcing, wenn ich ganz ehrlich bin, ist eigentlich Iris. Okay. Sie hatte damals die Idee, dass das eine gute Idee sein müsste. Mhm. Ich war da ehrlich gesagt initial nicht vollkommen von überzeugt, habe mich dann überzeugen lassen und habe dann dafür gesorgt, glaube ich, dass es so umgesetzt wird, wie wir es heute machen. Aber die eigentlichen Credentials für die Ursprungsidee, die gehören definitiv Iris.
Interessant, ja, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns dann später noch zu dem Punkt hin, wo es dann zu dem Thema Deal Sourcing kam. Was ich aber spannend finde, du bist ja eigentlich Historiker. Jetzt musst du uns mal kurz abholen, wie es so aus der historischen Ecke dann in die Corporate Finance Ecke.
Also, das war kein geplanter Weg, trotzdem vielleicht kein ganz zufälliger. Historiker bin ich, das stimmt, und Politikwissenschaftler, das waren zwei Hauptfächer, die ich studiert habe. Und wenn ich ehrlich bin, dann galt mein Interesse eigentlich immer der Außen- und Sicherheitspolitik. Das hat mich durch mein Studium, eigentlich auch schon durch meine Jugend getrieben. Es war einfach ein großes Interesse, woher das auch immer gekommen sein mag. Und dann habe ich das auch studiert und habe so im Laufe der ersten 2-3 Jahre, glaube ich, gesehen, dass die Außen- und Sicherheitspolitik zwar nach wie vor für mich extrem spannend ist, dass aber viele Fragestellungen ökonomische Hintergründe haben, durch die sie dann am Ende auch entschieden werden. Und da habe ich, glaube ich, so Zug um Zug festgestellt, dass das ein wesentlicher Treiber ist, um den ich mich bisher gar nicht so sehr gekümmert hatte. Das habe ich dann geändert, das große Glück gehabt, dass ich einen Professor von der Bundesbank hatte. Der hat mich dann tatsächlich schon an die Geldthemen auch rangeführt. Also Inflationsfragen habe ich dann in Portugal meine Abschlussarbeit drüber geschrieben.
Also volkswirtschaftlich dann eher schon.
Ich habe damals die Fischersche Verkehrsgleichung anhand empirischer Daten in Portugal von 1948 bis 1973, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, geprüft und für richtig befunden. Mhm. Und dann war ich in dem Themenfeld an für sich schon drin. Und dann gab es am Ende meines Studiums die Frage, was machst du jetzt? Da gab es zwei wesentliche Stoßrichtungen, die ich mir vorstellen konnte. Das eine war der Journalismus. Da hatte ich aber ehrlich gesagt nie was für getan. Also ich habe nie in den Regionalzeitungen irgendwo oder im Lokalblatt was geschrieben. Da war ich, glaube ich, einfach zu arrogant für. Im Nachhinein ein Riesenfehler. Ich erzähle zweimal im Jahr Schülern aus der 11. Klasse, warum Journalismus ein Traumberuf ist und wie man da reinkommt. Und bin da selber immer ein schlechtes Beispiel. Also sollte man nicht tun, habe ich aber so gemacht, mich nie drum gekümmert.
In welchem Jahr sind wir?
2000, genau. Und die zweite Variante war der diplomatische Dienst. Das hatte mich über den Studienverlauf hin immer fasziniert. Habe gedacht, das willst du eigentlich machen, willst du in die Welt, willst Botschafter werden. Und habe mich da auch beworben. Bin tatsächlich dann auch 2 Tage in Bonn gewesen für das Prüfungsverfahren. Und hätte das dann sogar machen dürfen, hatte aber parallel dann das Angebot in der FAZ-Gruppe, ein Magazin mitzugründen. Und aus verschiedenen Gründen, im Wesentlichen ehrlich gesagt der Vorgängerjahrgang im Auswärtigen Amt, mit dem die uns zusammengebracht hatten und die mein Herz nicht erwärmt hatten, habe ich mich dann für die FAZ-Gruppe entschieden.
Und dann kam das ganze Thema Finance.
Das war das Magazin, das es damals zu gründen galt. Also auch das nicht meine Idee. Die Idee dafür gab es schon. Ursprünglich mal von einem Personalberater reingetragen. Günther Wirtele gibt es heute auch noch im Markt. Und von der FAZ gerne aufgenommen in Person von André Hülsböhmer, mein Mentor eigentlich. Und dann haben wir angefangen, dieses Magazin Finance aufzubauen in einer FAZ-Gruppe, die noch nie eine Zeitschrift produziert hatte. Mit lauter Leuten, die ebenfalls in ihrem Leben noch nie eine Zeitschrift produziert hatten. In einen Markt hinein mit einer Idee, die zum Zeitpunkt des Erscheinens schon nicht mehr getragen hat, weil wir haben gedacht, wir machen ein IPO, Venture Capital, M&A Magazin für Unternehmer. Das war keine ganz dämliche Idee, glaube ich, in der Entstehungszeit 1999. In der Umsetzungsphase Juli 2000, glaube ich, sind wir mit der Nummer 1 rausgegangen. Und der im März 2000 geplatzten New Economy Bubble war das dann gar keine gute Idee mehr. Also wir hatten eigentlich weder Leserschaft noch ein Geschäftsmodell und mussten über einige wirklich harte Jahre hinweg unser Geschäftsmodell erstmal überarbeiten und dann auch so zurechtzimmern, dass daraus ein Fachverlag entstanden ist.
Also klassisches Startup, kann man sagen. So ein bisschen chaotisch alles und
Drive
und schaut, dass man das irgendwie auf Spur bringt.
Von der Struktur her Startup, das ist so, aber eingebettet in eine Gruppe, also ein eigentlich sehr komfortables Startup-Gefühl. Aber es war schon so, dass dieses Startup-Wesen kurz vor der Einstellung stand. Das ist so. Und dann haben wir gerade noch die Kurve gekriegt, ehrlich gesagt, indem wir dann die beiden Bereiche Studien und Events in Kleinstformaten entwickelt haben und dann anfingen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann haben wir so Zug um Zug das entwickelt, was heute der FAZ-Fachverlag ist.
Und sagen wir, wart ihr dann klassisch Unternehmer? Also war das eine neue Legal Entity, wo ihr dann beteiligt wart? Oder war das einfach nur eine Abteilung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist ein bisschen kompliziert. Ich kann es dir trotzdem versuchen, mal in einer Minute zu sagen. Es wurde tatsächlich eine Verlagsgesellschaft gegründet. Gleichzeitig haben aber auch eine Handvoll Redakteure unter Führung von André Hülsböhmer, da gehörte ich dann auch dazu, sich ausgegründet in eine Redaktionsgesellschaft, sodass es eine Weile zwei parallele Unternehmen gab. Eine Verlagsgesellschaft mit praktisch keinen Mitarbeitern und eine Redaktionsgesellschaft, die das Magazin Finance und andere Dinge im Auftrag produzierte und eigentlich auch die kreative Entwicklungsstelle war. Also da ist eigentlich der Fachverlag drin entstanden und auch weiterentwickelt worden. Das war von den Anreizen her nicht ideal und so haben wir dann einige Jahre später, ich glaube 2006 oder 2007 war das, haben wir das dann wieder gemerged und aus der Zeit heraus hielt die Redaktionsgesellschaft eine Beteiligung an dem Fachverlag und das wurde dann wiederum, ich glaube so etwa 8 Jahre später haben wir das veräußert an die FAZ, die dann 100% Gesellschafter wurde und das auch bis heute ist.
Verstanden. Sagtest du gerade, die Anfangszeit war ein bisschen schwierig, weil der Markt euch jetzt auch nicht unbedingt in die Karten gespielt hat. Jetzt sind wir ja, sage ich mal, 20, 25 Jahre später an einem Punkt, wo ich zumindest die Hypothese wagen würde, dass jeder der Zuhörer wahrscheinlich das Finance-Magazin kennt und wahrscheinlich auch liest. Ja.
Das wäre schön.
Ja. Wie war so der Weg? Also wie ist es dann, wie hat sich es weiterentwickelt? Wann kam der Durchbruch?
Also beim Magazin glaube ich nicht, dass es in dem Sinne einen Durchbruch gab. Das Magazin haben wir gedreht von dem nicht funktionierenden Konzept, das ich eben beschrieben habe, auf ein reinrassiges CFO-Magazin. Das war, glaube ich, die wesentliche Voraussetzung, dass daraus ein Magazin wurde, das auch Menschen lesen. Wir hatten eine klare Zielgruppe und das ist wichtig. Eine Zielgruppe, die wir dann versucht haben zu verstehen, was bewegt die in ihrem Arbeitsleben, was treibt die um, was ist für die wichtig. Sind es genügend Themen, die genügend Menschen zu einem Zeitpunkt X gemeinsam auf dem Tisch haben? Das brauchst du, um ein relevantes Magazin zu produzieren. Das hat bei CFOs, glaube ich, ganz gut funktioniert. Dass daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell geworden ist, das liegt nicht an dem Magazin. Das Magazin ist da eher flankierend. Da ist der wesentliche Schritt, sicherlich online gegangen zu sein, unter ehrlich gesagt ziemlich viel Schmerzen und dann auch eine ein Paid Content Wall eingeführt zu haben. Das war dann sicherlich an der Stelle nochmal ein wesentlicher Schritt. Das war aber schon nach meiner Zeit. Das, was das Geschäftsmodell zum Fliegen gebracht hat, waren neben den Studien, die ein kleiner Teil waren, im Wesentlichen das Eventgeschäft. Und das ist jetzt nicht die Deal-Sourcing, die ja nicht im FAZ-Fachverlag liegt, sondern bei uns, sondern das war im Wesentlichen die Structured Finance, die wir 2005 aus der Taufe gehoben haben. Damals mit 400 Leuten. Wir haben da CFOs und Treasurer mit den Finanzierern im Wesentlichen zusammengebracht. Das ist eine Geschichte, die ist mittlerweile auf über 3000 Leute angewachsen. Und sowas ist natürlich, wenn man das gut macht, ein extrem profitables Geschäft. Also das in Summe ist ein Geschäftsmodell für einen Fachverlag. Und ehrlich gesagt haben wir daraus auch gelernt, als Iris und ich dann die neue Firma aufgebaut haben.
Mhm. Neue Firma war dann Finance Think Tank?
Ja, die Firma selber heißt Tagesseed. Das kannst du aber gleich wieder vergessen. Das muss sich niemand merken. Die wesentliche Marke, unter der wir das machen, ist der Finance Think Tank. Wir hatten parallel ja nochmal die Unternehmervertrauten. Die haben wir jetzt integriert in den Finance Think Tank. Jetzt im Zuge der Hereinnahme unserer früherer Firma. Wir haben ja zum 01.01.24 rückwirkend haben wir 50% unserer Anteile an den FAZ-Fachverlag verkauft. Und haben das dann alles in ein Gefäß in diesen Finance Think Tank reingepackt.
Wie war das oder wann ist das passiert, dass ihr entschieden habt, den Finance Think Tank zu gründen?
Ich kann dir sagen, wann wir rausgegangen sind, das war Mitte 2017 und ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel früher hatten wir darüber auch nicht nachgedacht.
Okay.
Also die Hintergründe waren, kann ich auch gerne erzählen, ganz simpel, wir hatten ein Unternehmen ja mit aufgebaut von 5 auf dann 120 Leute, an dem wir, das hatte ich ja eben gesagt, zwischendurch Anteile hielten, die wir veräußert hatten. Also dieser unternehmerische Teil, der war weg. Dann waren wir in eine Größenordnung reingewachsen, wo wir in der Gruppe, im FAZ-Konzern, dann so langsam auch eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren haben. Vollkommen richtig, aber auch nichts Schlechtes dran. Nur wenn du gewohnt bist, 10 Jahre unterm Radar zu fliegen und einigermaßen frei zu entscheiden, dann ist das natürlich gewöhnungsbedürftig. Und das Dritte waren die persönlichen Rollen von Iris und mir. Iris war Sales-Chefin, Chefin der Eventabteilung. Es waren ein paar Dutzend Leute. Ich war am Ende Vorsitzender der Geschäftsleitung. Da bist du eigentlich ein Manager. Und so dass all das, was uns Freude gemacht hat, nämlich draußen zu sein, mit Kunden zu tun zu haben oder mit unseren Zielgruppen zu tun zu haben, in meinem Fall journalistisch zu arbeiten, in ihres Fall zu verkaufen, zu organisieren, das war eigentlich weg. Und darum haben wir gesagt, wir müssen uns irgendwie die Arbeitsfreude zurückholen. Das ist ein wunderbarer Laden, haben wir mit aufgebaut, ist nichts gegen zu sagen, wenn wir woanders auch nicht besser finden. Also machen wir nochmal neu und sorgen dafür, dass der Laden dann niemals groß wird. Also ganz anders als ihr, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr ja vor, ordentlich zu wachsen und habt unsere Größe ja schon längst übertroffen, oder?
Ja, wir sind jetzt knapp über 30 Leute.
Und das ist meiner Erinnerung nach, ehrlich gesagt, die schönste Größe. Ich will dir da jetzt kein schlechtes Gefühl machen, aber das ist so eine Größe, wo jeder noch jeden kennt, wo die Strukturen noch klein genug sind, die Wege sehr, sehr kurz und irgendwann mit 50, 60, da kippt es dann meiner Erinnerung nach. Kann ja sein, dass ihr das besser
hinkriegt. Ich bin gespannt, ja. Aber ich nehme es tatsächlich auch so wahr. Also so 30 Leute ist irgendwie eine schöne Größe, weil du jetzt erstmalige Strukturen hast oder funktionierende Strukturen hast. Du hast auch ein paar, wir haben jetzt wie gesagt Marketing, HR, Assistenz etc. intern und das schafft schon viel Ruhe. Ja, also es hängt jetzt nicht mehr alles nur an dir als Gründer, sondern wir sind wir da sehr, sehr glücklich drüber.
Ja, das ist schön. Bin gespannt, wenn wir in 2 Jahren mal sprechen, wann du sagst, das ist die schönste Phase. Ist es aktuell oder liegt die schon hinter dir? Bei uns war das tatsächlich so, dass die zu dem Zeitpunkt hinter uns lag.
Mhm. Das heißt, ihr wart dann weit über 50 Leute.
Und 120.
120 Leute und dann wird es ein bisschen anonymer alles und ein bisschen, kann man sagen, verkrustet da auch schon, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht. Das waren schon einigermaßen vernünftige und auch schlanke Strukturen, aber die eigene Rolle war es nicht. Der Laden ist ja super, der ist ja seitdem auch weiter gewachsen, der ist sehr, sehr leistungsfähig. Mhm. Aber irgendwann kommst du ja an den Punkt und musst dich fragen, bist du an der Stelle, wo du bist, richtig aufgehoben? Und ich für mich kann sagen, ich hatte erstens das Gefühl, es gibt Leute, die den Job, den ich da mache, besser können müssen. Und gleichzeitig gibt es auch Dinge, die ich besser kann als den Job, den ich da gerade mache. Und wenn das beides zusammenkommt, dann ist, glaube ich, der Moment, wo man sich fragen soll, soll es so weitergehen oder macht man nicht was Neues? Und wir haben gesagt, wir machen was Neues.
Jetzt kennt man Iris und dich ja als Duo, sage ich mal, auf der Dealsourcing. Es sind natürlich noch viele weitere andere Menschen sehr, sehr wichtig im Hintergrund. Aber ich sage mal, ihr seid so die Gesichter. Wie habt ihr euch dann gefunden?
Du, wir arbeiten seit, will nicht übertreiben, aber fast 25 Jahren zusammen. Also Iris ist ein ganz bisschen später zu dem FAZ-Fachverlag hinzugestoßen. Ich würde mal sagen 2002. Seitdem kennen wir uns, seitdem arbeiten wir zusammen und wollen das auch noch eine ganze Weile weitermachen.
Und ihr als Gründerpaar oder Unternehmerpaar, nenne ich es jetzt mal, so wie ich es jetzt verstanden habe, bist du so eher der Operator und Iris ist so die kreative, vertriebsorientierte Kraft, weil das funktioniert ja oft sehr, sehr gut zusammen. Oder wie kann man sich das im Alltag vorstellen?
Also das trifft es, glaube ich, nicht 100% von der Aufteilung. Muss ich mal im Moment tatsächlich drüber nachdenken. Aber ich stelle erst nochmal den anderen Teil richtig. Wir haben tatsächlich zu viert ausgegründet. Es waren noch zwei weitere aus der Geschäftsleitung, die Brüder Karkowski, mit denen wir heute nach wie vor sehr gut zusammenarbeiten, auch viel. Aber unternehmerisch haben wir zwei unterschiedliche Richtungen eingeschlagen und haben darum nach nicht mal zwei Jahren, glaube ich, haben wir gesagt, wir trennen das quasi und haben die beiden, technisch haben wir sie rausgekauft. De facto haben sie sich selbstständig gemacht, haben heute eine sehr gut laufende Corporate Publishing Einheit und Iris und ich haben den Fachverlag weitergeführt. So, und den kreativen Teil, ich glaube, um den streiten wir uns beide. Ich bin nicht der Operations-Mann, ich bin der Content-Guy, so würde ich es eher sagen. Operations, das liegt bei Iris. Iris ist eine unglaublich gute Projektmanagerin und an ihr hängt auch unser ganzes Projektmanagement. Iris ist auch noch eine unheimlich gute Verkäuferin, sodass an ihr auch noch die Kunden hängen. Und bei mir hängt eigentlich nur der Inhalt. So. Und natürlich auch ein bisschen Produktentwicklung, aber das beschäftigt mich auch ganz gut. Und ehrlich gesagt, die Admin der Firma hängt auch an mir. Und die strategische Weiterentwicklung würde Iris sagen, vermutlich auch.
Hat sich das auf dem Weg so natürlich ergeben oder habt ihr da im Vorfeld gewusst, das sind deine Stärken, das sind meine Stärken, wir zwei müssen das zusammen machen, weil das gut funktionieren wird? Oder war das einfach nur so, machen wir es halt mal?
Nein, wir haben, als wir das gemacht haben, kannten wir uns 15 Jahre. Also wenn man da die Stärken und Schwächen, die eigenen und die des anderen nicht kennt, dann sollte man sich nicht gemeinsam selbstständig machen. Also das wussten wir natürlich sehr, sehr gut. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man die Stärken und Schwächen des anderen nicht nur kennt, sondern dass man die Stärken auch schätzt und dass man weiß, wie man das am besten einsetzt. Und bei uns im Außenauftritt, du hast gesagt, man nimmt uns als Duo wahr, das ist ja kein Zufall. Wir sind draußen gemeinsam am stärksten. Also wenn es gerade um Akquise geht, dann sind wir ganz klar dann am erfolgreichsten, weil wir beide unterwegs sind, weil wir ganz unterschiedliche Dinge abdecken. Und wenn man das so einmal gefunden hat, dann ergibt man das auch nicht ohne Not wieder weg.
Nee, das kenne ich. Das, wenn das passt als Gründerpaar, dann...
Das scheint mir auch so. Das ist bei euch nicht so vollkommen anders. Ne? Also wie ist es denn bei euch? Kannst du so klar sagen, wer für was zuständig ist? Und war das schon zu Beginn so klar, wie euch das heute aufteilt?
Der Instinkt hat damals gesagt, wir müssen das zusammen machen, aber wir hätten es wahrscheinlich jetzt nicht trennen können, wer jetzt für was zuständig ist. Das hat sich dann in der Gründungsphase so ganz natürlich ergeben. Also wenn irgendwie ein Vertrag reinkam zum Review, dann hat sich das Wolf direkt vorgeknüpft. Der hat ja auch einen juristischen Hintergrund und mit Wirtschaftsprüferexamen und so ist der deutlich detailorientierter und hinterfragender als ich als Person. Und ich war halt immer der gesagt hat, so muss die Marke mal aussehen, so müssen die Farben irgendwie sein. Ich konnte mir immer schon gut so ein Büro und ein Team vorstellen, einfach in meinem Kopf, wie das mal sein soll. Und war auch immer der, glaube ich, so ein bisschen progressiver war, was das Außenministerium angeht. Und so hat sich das dann rausgebildet. Und jetzt heute würde ich sagen, bin ich so Sales, Marketing, Branding und Wolf ist quasi COO. Ja, jetzt, wenn man es mal schwarz-weiß malt. Natürlich macht Wolf genauso Vertrieb und genauso hinterfrage ich auch interne Strukturen und gebe da meinen Senf dazu ab. Aber das ist, würde ich sagen, ist so die natürliche Trennung. Was uns, glaube ich, vereint, ist der gemeinsame Drive und die gemeinsame Vision für das Unternehmen, halt alles zu geben. Und dadurch haben wir auch immer einen Grundkonsens, glaube ich, in allen Themen, wo es mal hingehen soll. Nur die Ausprägung ist dann eben ein bisschen anders.
Und bleiben da noch Lücken oder deckt ihr gemeinsam alles ab?
Das ist eine sehr, sehr gute
Frage, ob da Lücken bleiben. Ich bin immer selbstkritisch, deswegen sage ich mit Sicherheit. Also wir brauchen die Kapazität, glaube ich, um die Themen einfach auch abgearbeitet zu bekommen. Da strugglen wir hier und da immer noch, dass wir einfach die richtigen Leute finden, auch intern, die dann die Themen weitertreiben. Wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel einen Finance Manager einzustellen, weil wir jetzt mittlerweile halt, ich glaube, 5 oder 6 Gesellschaften haben und Wolf kann jetzt nicht mehr irgendwie nebenher noch Buchhalter sein beispielsweise. Genauso wie ich halt Marketing bekommen habe, weil mir das Know-how am Ende auch fehlt, um das in Perfektion zu betreiben. Ich glaube, wir machen immer nach bestem Wissen und Gewissen das, was uns Spaß macht und was uns irgendwo liegt. Aber die Expertise, um da, sage ich mal, in die absolute Professionalität zu gehen, die holen wir uns dann schon von außen. Ja.
Ja, das ist bei uns eigentlich ziemlich ähnlich. Also wir haben natürlich ein wirklich, mittlerweile muss ich sagen, richtig, richtig gutes Team. Mhm. Das ist Gold wert, wenn man so klein ist wie wir. Und geht auch nicht anders, ehrlich gesagt. Wir hatten zwischendurch auch mal nicht ideale Besetzungen. Und das ist unfassbar teuer. Gar nicht finanziell, sondern emotional, wenn man das irgendwie wenn man da aushelfen muss. Das ist nicht nur keine Freude, sondern das ist wirklich nervenzehrend. Da bin ich Gott froh, dass wir da heute eine Aufstellung haben, wo wir an keiner Stelle irgendwelche Sorgen haben. Trotzdem können wir natürlich auch in der Gesamttruppe nicht alles abdecken und da kaufen wir einfach wirklich sehr gezielt Know-how ein. In der Größenordnung, wo wir sind, muss man auch nicht für alles jemanden anstellen, kann man auch nicht. Und da zahle ich lieber auch einen guten Preis, muss ich sagen, ganz grundsätzlich. Also habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, Geld auszugeben und nicht zu versuchen zu sparen. Mhm. Also zahle ich einen guten Preis für Leute, die auch richtig gut sind. Mhm. Und den man dann aber eben auch nur punktuell dazu holt. Das ist zumindest was, was in unserer Größenordnung, glaube ich, sehr gut funktioniert.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Nur wir haben 8 auf der Payroll. Das ist aber auch gar nicht alles Vollzeit. Ich kann es dir in MAK gerade gar nicht so genau sagen, aber roundabout 5. Okay. So, irgendwas in der Größenordnung. Und damit drehen wir ja jetzt keine Riesenräder, aber machen halt doch über das Jahr hinweg eine ganze Menge. Wir machen ja nicht nur die Deal-Sourcing, wir machen ja, ich war mittlerweile wahrscheinlich über 100 Podcasts im Jahr, machen eine ganze Reihe kleinere Events mit unseren Foren für die M&A-Berater, für die LBO-Banker und Debt Funds, für die Corporate-Banker und vor allen Dingen natürlich auch für die Unternehmervertrauten. Das sind nochmal 1 Dutzend Veranstaltungen im Jahr. Also da ist schon eine ganze Menge einfach zu tun. Und wenn du das mit so einem kleinen Team machen willst, dann musst du an etlichen Stellen dir auch einfach Expertise dazu holen.
Was hast du denn so im Vergleich zu dem Chefredakteur-Dasein gelernt, als so die unternehmerische Reise losging, vielleicht über dich oder über das Leben oder?
Also ich bin nicht so sicher, ob ich durch das Unternehmertum über das Leben so viel mehr gelernt habe. Das, glaube ich, gibt es andere Quellen. Die Frage kann ich nicht so richtig gut beantworten, weil das bei mir ja ein schleichender Prozess war. Also unternehmerisch ist ja ohnehin auch schon kein vernünftig definierter Begriff, finde ich. Also es gibt viele angestellte Manager, die sehr unternehmerisch agieren. Und bei uns war es ja so, dass in dem wachsenden Fachverlag, wo einfach auch immer mehr Leute gearbeitet haben, wo immer mehr Projekte umgesetzt werden mussten, natürlich auch Leute vonnöten waren, die neben ihrer eigentlichen Kernaufgabe, und bei mir war das die journalistische, dann eben auch eine P&L-Verantwortung haben oder eine Projektverantwortung. Also da bin ich ja so Zug um Zug reingewachsen. Mhm. Über die 17 Jahre, die ich beim FAZ-Fachverlag war, ist meine journalistische Rolle immer kleiner geworden und meine Managementrolle immer größer. Da gab es aber nicht den einen Moment. So, von daher kann ich das nicht so richtig gut sagen. Gab es
nicht den klassischen Sprung ins ganz kalte Wasser, sondern du
konntest... Den Sprung ins kalte Wasser, den gab es an verschiedenen Stellen. Also das ist, glaube ich, was sich durch das Berufsleben hindurchzieht und da bin ich sehr dankbar für. Also wir haben eine Struktur gehabt mit den, ich hatte es anfangs ja gesagt, wenige Leute, die auch in dem Speziellen wenig Erfahrung hatten, aber allesamt gut waren. Also jetzt im Rückblick gerade würde ich sagen, das war eine Top-Truppe, die sich damals zusammengefunden hat, aber eine weitgehend unerfahrene Truppe. Mit so 1, 2, ich habe damals gesagt, Haudegen, heute würde ich sagen, die waren irgendwie Mitte 30 oder Ende 30, also auch jetzt noch nicht irgendwie alt und sehr erfahren in meinem heutigen Sinne mit 53. Aber das waren Leute, die haben tatsächlich jeden ins kalte Wasser geschmissen, so wie es ihrer Ansicht nach funktionieren konnte. Und das war eine sehr, sehr gute Lehre, muss ich sagen. Also wir haben alle dauernd Dinge gemacht, die wir noch nicht so richtig konnten, wo uns aber zugetraut wurde, dass wir das schon hinkriegen. Und wenn wir es nicht richtig hingekriegt haben, dann war schon ein Backup da, wo man sich Unterstützung holen konnte. Und das, finde ich, eigentlich ist die perfekte Art der Mitarbeiterentwicklung. In der Praxis echt schwer umzusetzen, aber in meinem Fall ist das meinem damaligen Chef, dem Anne Hülsbümer, extrem gut gelungen.
Da ist mir auch mitgegeben, der Daueraufenthalt außerhalb der Komfortzone, den du gern hast und den du lebst. Wie setzt du das bis heute um?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dir mitgegeben habe, dass ich das gern habe. Aber das ist einfach immer so gewesen und es gehört mit diesem ins kalte Wasser werfen ja zusammen. Mhm. Also ich hätte sicherlich von meinem Naturell hätte ich auch ganz gut Analyst werden können in irgendeiner großen Investmentbank, wie es sie damals gab, und hätte den ganzen Tag lang Daten zusammen sammeln können und daraus dann kluge Analysen schreiben. Das hätte ganz gut zu mir gepasst. Das hätte mir, glaube ich, auch Freude gemacht. Da hätte ich mich als Person vermutlich aber nicht so wahnsinnig weiterentwickelt. Und das war hier in der Struktur anders. Also wir mussten ja alle Dinge tun, die irgendwie Erfolg brachten oder eben mit der Rolle einhergingen. Und immer sowas wie Moderation. Meine erste Moderation war irgendein Start-up, eine Start-up-Messe in Nürnberg, die wir gar nicht veranstaltet haben. Da wurde ich hingeschickt. Ich bin da hingefahren wie aufs Schafott. Das war ganz grauslich. Ich weiß noch, morgens um 5:30 musste ich da ins Auto mich setzen und wusste, ich stehe da gleich auf einer großen Bühne. War ein Albtraum, die Vorstellung. Also absoluter Albtraum. Und so über die Jahre hinweg, wenn du das halt immer und immer wieder machst, dann verlierst du nicht nur die Scheu davor, sondern gewinnst auch Freude dran. Zumindest war das bei mir so. Aber das funktioniert eben tatsächlich nur, indem du dich selbst, aber in der Anfangszeit andere Leute dich zwingen, dich außerhalb deiner Komfortzone zu bewegen. Das, glaube ich, ist schon, es ist jetzt nicht so, dass ich das suche, aber es ist im Rückblick zumindest so, dass ich sagen würde, da ist die Entwicklungsgeschwindigkeit am größten, wenn man sich dahin begibt.
Ja. Man merkt schon, dass du, glaube ich, Freude hast jetzt, wenn man die Deal Sourcing Eröffnungsplenum so und so anschaut, wo ja auch, oder auch die Schluss, sagen wir, die letzten Gäste, die dann kommen, da stehen ja schon auch Gäste, die jetzt nicht unbedingt so, die man jeden Tag mal sieht, da stehen ja dann Politiker und sowas. Also da muss man ja reinwachsen wahrscheinlich, ne?
Da muss man reinwachsen, ja, und das macht mir tatsächlich große Freude. Also es ist ehrlich gesagt am Ende einer Deal Sourcing auch immer ganz schön anstrengend, weil das ist ein intensiver Tag. Aber diese Highlights am Abend, die sind auch für mich ein absolutes Highlight, weil ich da natürlich auch ein Stück weit zu dem zurückkomme, wo ich eigentlich herkomme. Also diese Mischung aus Geschichte und Politik übertragen auf aktuelle Verhältnisse, das ist was mich persönlich einfach sehr bewegt. Das ist jetzt nicht aktuell zumindest nicht mein Arbeitsschwerpunkt. Aber das macht mir schon große Freude.
Was glaubst du, woher die Nervosität da kommt bei solchen Auftritten? Also was hat dich damals so nervös gemacht? Ist das die Angst, dass man was Falsches sagen könnte, dass man was nicht weiß oder dass man vor Nervosität dann erstarrt vor einem Publikum? Was glaubst du als erfahrener Speaker, was da so die Menschen umtreibt und wie kann man es vielleicht auch mitigieren?
Also ich glaube, das ist die Kombination aus den Dingen, die du erwähnt hast. Ich meine, die Wahrheit ist ja, dass die Menschen da extrem unterschiedlich sind. Jeder kennt diese coole Sau, die schon in der Schulzeit sich einfach vor die Klasse gestellt hat und es war vollkommen egal. Wusste am wenigsten, aber hat überhaupt keine Rolle gespielt, war vollkommen entspannt und hat damit auch einen halbwegs vernünftigen Auftritt hingelegt. Die Leute, die am meisten wussten und denen es am wichtigsten war, eine gute Leistung zu bringen, waren in der Regel die, die am aufgeregtesten waren, weil die auf gar keinen Fall scheitern wollten. Ich glaube, das ist eine ganz simple Erklärung. Und dann kenne ich zu mir, bei mir auch, habe ich auch in meinen Moderationen häufiger erlebt, du bist ja nicht gefeit vor diesen körperlichen Reaktionen. Also diesen Menschen, du hast ja auch schon ein paar Momente auf Bühnen verbracht, wo jemand einen Blackout hat und einfach nicht weiterkommt. Die kommen einfach vor. Ich habe das, glaube ich, einmal gehabt und war Gott froh, dass ich Notizen hatte. Und ich habe aber auch schon Gäste gehabt, denen das passiert ist, die keine Notizen hatten und dann musste die auch irgendwie da durchführen. Habe ich jedes Verständnis für. Ja, das ist einfach eine Art von Stresssituation, wo, glaube ich, die Urinstinkte bei dem einen oder anderen von uns anspringen. Mhm. Und andere sind vollkommen abgestumpft. Also da sind die Menschen ja nicht gleich.
Mhm. Sehr schön. Jetzt haben wir gerade schon übers Schlussplenum bei der Deal Sourcing gesprochen. Kommen wir doch jetzt mal zur Deal Sourcing. Wahrscheinlich warten da auch die meisten drauf. Mich fasziniert das Event seit jeher. Ich meine, wir haben 2022 gegründet, dann habe ich das online irgendwie gefunden und dann habe ich zum Wolf gesagt, jetzt lassen wir schnell die Tickets kaufen, da müssen wir unbedingt hin, weil da die ganzen Private Equity Investoren sind. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass das so Iris Idee im Wesentlichen war. Wie kam es zu so einer Idee? Gab es nicht schon Veranstaltungen im Bereich Private Equity M&A, wo man jetzt sagen können, der Markt ist besetzt? Was war da euer Ziel? Was wolltet ihr anders machen?
Klar, die Veranstaltungen hat es gegeben. Die Idee kam aber eigentlich aus einer anderen Ecke. Man muss sagen, dass viele von den Veranstaltungen, die es gab und gibt, sind sehr themengetrieben. Der Deals Housing ist auch themengetrieben, aber die Themen sind Mittel zum Zweck. Der Zweck ist, und deswegen haben wir das Ding auch Deals Housing genannt und nicht sonst wie anders, ist, dass die Leute, die da hinkommen, ihr Netzwerk erweitern, was am Ende dazu führt, dass alle mehr Geschäft machen, als wenn sie da nicht wären. Das ist das Ziel.
Hat funktioniert.
Ja, das hören wir glücklicherweise aus vielen Ecken. Also genau dafür machen wir das. So, dafür sind die klassischen themengetriebenen Konferenzen nicht da, zumindest sind sie so nicht konzipiert. Das war der eine Teil. Der andere Teil sind Sommerfeste. Zum Beispiel, das ist mein Paradebeispiel. Gibt eine unfassbare Anzahl von Sommerfesten. Die wiederum haben kein anderes Ziel, als dem Netzwerken zu dienen. Das Problem bei den Sommerfesten ist, die Leute, die da hingehen, bleiben in der Regel schon an der Tür irgendwo bei zwei Leuten hängen, die sie schon kennen. Und die sie aber auch schon ein paar Monate vielleicht wieder nicht gesehen haben. So, und der typische Besucher eines solchen Sommerfests bleibt an dieser Tür tatsächlich den ganzen Abend hängen. Das heißt, er spricht nicht mit 20, 25 Leuten, auch wenn dann natürlich auf jedem dieser Feste 20 oder 25 für ihn oder für sie spannende Leute sind. Passiert aber nicht. Also habe ich gesagt, nachdem Iris diese Idee hatte zu der Netzwerkveranstaltung, das hat sie einfach verstanden, dass das ein Netzwerk ist, wo ja die Leute auch miteinander oder voneinander abhängen. Ja, also man wird gegenseitig ins Spiel gebracht an den unterschiedlichsten Stellen. Dafür muss man sich kennen. Dann habe ich gesagt, wenn wir dieses Netzwerktreffen machen, dann müssen wir es aber ganz konsequent machen. Dann müssen wir die Leute zwingen, sich kennenzulernen. Und das ist der Teil, der es, glaube ich, unterscheidet von vielen anderen Veranstaltungen. Es sind viele Leute da, die sind kommunikativ, die sind offen, die haben auch schon ein großes Netzwerk. Es sind aber auch viele Leute da, eher die analytischen Typen, die würden im Leben niemals einfach so auf jemanden anderen zugehen. Wenn du das aber als Teil des Konzeptes machst, dann ist ja jeder in der gleichen blöden Situation, dass er mit irgendjemandem ins Gespräch kommen muss, den er nicht kennt. Und dann, das sehen wir immer nach der ersten Session eigentlich, dann werden diese Hemmungen auch relativ rasch abgebaut. Und dann lernen die Leute in sich eine kommunikative Ader kennen, gehen am Ende des Tages nicht nur mit vielen Kontakten, sondern viele auch ein bisschen stolz auf sich nach Hause, dass sie so kommunikativ sein können, was sie vorher gar nicht wussten.
Das heißt, das Speed-Dating-Konzept, was ja heute mal auf der Wiese und stattfindet, wo man dann quasi einmal durchläuft und ich weiß nicht, weil du gerade meintest, man spricht da mit 20, 25 Leuten, du sprichst ja nur Deal-Sourcing an einem Tag wahrscheinlich mit, ich weiß nicht, 100, 150 Leuten, würde ich
das sagen. Das kommt etwa hin, ja.
Wo du dann ja ganz schnell durchgehst und quasi Visitenkarten sammelst. Das heißt, das Konzept so war von Anfang an etabliert, oder?
Ja, absolut. Wir haben das ja 2020 mit, ehrlich gesagt, viel Glück ja noch im Palmgarten Indoor gemacht. Das war Mitte Februar.
Das war die erste dann?
Das war die allererste, kurz bevor der Vorhang fiel und wir alle den langen Lockdown hatten, haben wir so 3-4 Wochen davor die erste Deal Sourcing gemacht.
Wie viele Teilnehmer?
400.
400. Anlass,
genau. Mhm. Und dann haben wir, das war ein bisschen Glück, aber dann vielleicht auch ein bisschen unternehmerischer Wagemut, haben Iris und ich im Dezember, so um Weihnachten 2000, wo natürlich auch alles dicht war, haben wir gesagt, wir glauben, dass man im September 2021 mit einem großen Outdoor-Anteil und alle getestet wieder ein wirklich großes Event machen kann. Und die Deal Sourcing 2021 im September war das erste Event für die Corporate Finance Community nach wirklich ziemlich langer Zeit. Und das war, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Punkt. Da sind ganz viele Leute hingekommen. Die Leute waren alle gottfroh, endlich mal wieder Menschen zu sehen und sich auszutauschen. Und das war, glaube ich, im Nachhinein dann eben auch ein bisschen Glück. Das erste kurz vorm Lockdown und dann ein bisschen Wagemut. Die zweite Deal Sourcing, ja, so zwischen Lockdowns quasi, aber in dieser Phase, wo es ging, durchzuführen.
Ja, aber da zeigt sich wieder, der Wagemut ist halt wichtig. Ne? Ansonsten passiert halt nichts. Und das hat euch dann wahrscheinlich richtig Auftrieb gegeben, ne? Weil die Leute dann raus durften und dazu noch voll im Networking waren und im Socializing. Das ist dann natürlich wahrscheinlich
das war schon ein ganz besonderes Event. Also das werde ich so auch nicht vergessen. Das hat aber, und das ist eigentlich das Schöne, den Geist beibehalten. Also auch die nachfolgenden Veranstaltungen atmen das, was im September 2021 vielleicht geboren wurde. Wobei auch die Februar 2020 Veranstaltung schon ganz klar gezeigt hat, dass es da einen Bedarf gibt. Mhm. Also damals hatten wir viel weniger Tickets verkauft, wir haben viele Leute eingeladen. Wir kennen ja auch einfach viele in dem Markt und waren dann wirklich erstaunt, dass von denen, die zugesagt hatten, auch praktisch alle kamen. Ja, das gibt es ja eigentlich bei unserer Community nicht. Aber die waren im Grunde alles da und alle da. Und es war viel zu voll. Aber das hat sich in der damaligen Situation, zumindest hatte man vor Corona noch keine Angst, hat sich das dann schon sehr, sehr gut angefühlt. Und wir wussten, dass wir ein Konzept haben.
Das heißt, erstes Event war Palmgarten. Zweites Event war dann schon in Dorinth in
Oberursel. Das war dann schon in Oberursel, ja. Und da werden wir so lange veranstalten, bis das Ding wirklich aus allen Nähten platzt. Und wir haben immer noch ein paar Ideen, wie es da noch größer werden
darf. Wie habt ihr die Location ausgewählt? Hat sich
Iris wohnt um die Ecke, Punkt 1, sie kannte das. Punkt 2, wir haben uns wirklich sehr weitflächig umgeschaut nach Veranstaltungsorten. Jetzt auch im Nachhinein, weil es ja, wir hatten Jahre, da war es wirklich ein bisschen eng. Jetzt haben wir ein paar Dinge entwickelt, wo wir glauben, das kann noch weiter wachsen, insbesondere mit den Zelten funktioniert das gut. Aber es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Also etwas zu finden, was diese Ausstrahlung hat, was so schön ist, was auch gut genug erreichbar und doch abgelegen genug ist, dass man zwischendurch nicht mehr einfach mal so ins Büro fährt. Davon gibt es in Deutschland, glaube ich, eine Location.
Mhm.
Und die haben wir. Und die behalten wir.
Mhm. Verstanden. Das heißt, ihr wolltet die Leute auch irgendwo an einen Ort holen, wo sie sich nicht ablenken können oder sagen können, jetzt fahre ich schnell 3 Stunden für ein Meeting irgendwo hin, sondern ich bin da und nutze den Tag und Netzwerk mit so vielen Leuten wie möglich.
Genau. Dafür auch nur einen Tag. Also wir können den Leuten nicht 2 Tage klauen, das ist uns auch bewusst.
Das ist das nächste.
Aber diesen einen sollen sie uns, und die sollen sie nicht uns, sollen sie den anderen Leuten komplett widmen. Mhm. Das ist wichtig.
400 Teilnehmer bei der ersten. Wie viele waren es bei der zweiten?
1062
dann schon.
Ach so, nee, sorry. 1062 waren es bei der letzten. Keine Ahnung, was weiß ich. Wir sind, also, ja, was
stetig,
ich sagen kann.
Stetig
über. Naja, also wir lassen das ja sehr gesteuert wachsen. Wir können wegen der Umgebung, wegen der Räumlichkeiten, können wir nicht alle Leute zulassen. Das heißt, wir haben eigentlich 2 Dinge, die uns treiben beim Wachstum der Veranstaltung. Das eine ist, wie viel Kapazität haben wir vor Ort, dass wir guten Gewissens sagen können, das wird nicht überfüllt sein. Und das zweite ist, wie können wir sicherstellen, dass die richtigen Leute da sind. Das ist für uns eine Sache, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Also wir wissen vorab, wir unterteilen die Corporate Finance Community in die unterschiedlichen Gewerke. Wir wissen vorab, wie viel Prozent aus welchem Gewerk bei der Veranstaltung sein werden. Also wir können sagen, es sind 23-24% Finanzinvestoren. Dann, ich weiß nicht genau im Kopf, 12% M&A-Berater, so irgendwas. Ne? So. Und danach steuern wir dann auch die Anmeldungen. Und es ist jedes Jahr so, zumindest die letzten 3 Jahre war das so, dass wir eine 3-stellige Zahl von Anmeldungen hatten von Leuten, die wir nicht zugelassen haben. Mhm. Und das ist eine Kombination aus, wird zu voll, wir haben eine klare Zahl, wo wir sagen, mehr lassen wir nicht zu. Und dann haben wir eben auch noch die Gewerke, wo wir die Zusammensetzung kennen. Und da ist es nun leider regelmäßig jedes Jahr so, dass die Anwälte, die wir grundsätzlich sehr schätzen, die aber sehr anmeldefreudig sind, auch die Due Diligence-Berater und die Personalberater, das sind immer die Gewerke, die als erstes zugehen.
Bin ich ja froh, dass wir noch kommen dürfen.
Ja. Ja, ihr seid ja Partner, da dürft ihr sowieso kommen. Und ihr seid immer sehr früh. Die sind uns auch sehr wichtig. Es geht nicht darum, dass wir irgendein Gewerk lieber mögen als das andere. Das ist nicht der Punkt. Aber wir glauben, dass die prozentuale Verteilung wichtig ist, um zu gewährleisten, dass für jeden, der kommt, auch tatsächlich genügend relevante Gesprächspartner da sind, die er oder sie neu kennenlernen will.
Gibt es ja auch die Events, wo wir auch schon waren, wo dann irgendwie nur Berater rumspringen. ja, was willst du da machen? Kannst du irgendwie über ein paar Kooperationen vielleicht sprechen oder man kennt sich anderweitig und kann sich mal empfehlen, aber.
Ja, aber das ist natürlich eine Frage des Blickwinkels. Also der Finanzinvestor sagt, ich gehe dahin wegen der ganzen M&A-Berater. Ich spreche auch gerne mal mit meinen Peers, aber im Wesentlichen bin ich ja da, um mein Deal-Sourcing zu befeuern. Der will die Berater da sehen. Will der jetzt unbedingt die Value-Creation-Leute da sehen? Ja, mittlerweile ehrlich gesagt auch. Will der die DD-Leute da sehen? Ja, die braucht er auch. Aber ohne M&A-Berater wird es nicht funktionieren. Der M&A-Berater geht wegen anderer Leute dahin, der Anwalt sucht andere. Also es muss in sich, es ist ein bisschen so ein Kreislauf, der muss funktionieren. Und das geht nur, wenn man das sorgfältig steuert.
Mhm. Wie ist denn das mit den Speakern dann, die ihr habt? Also es gibt ja diese ganzen Workshops und Breakout-Sessions und so, wo wir auch immer aktiv sein dürfen. Ich glaube, das ist klar. Aber ihr habt ja schon auch immer sehr, sehr hochkarätige Speaker dann für den besagten Abend, wo dann quasi alle nochmal ankommen dürfen und die haben gerade mit 150 Leuten geredet und versuchen irgendwie ihre Visitenkarten zu sortieren. Das ist für mich immer so ein schöner Moment, weil du irgendwie nochmal so ein bisschen entspannst nach dem Tag, einem spannenden Gastredner zuhörst, den du ja in der Regel dann interviewst. Und da holt ihr ja echt immer, ich sag's jetzt mal, flapsig krasse Persönlichkeiten auf die Bühne. Was ist da immer so der Gedanke? Wollt ihr dann aktuelles Thema irgendwie spiegeln, was auf den Markt vielleicht nur Einfluss hat oder da eine besondere Persönlichkeit zeigen? Oder was ist da so die Idee?
Ja, ich komme da eher ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Da geht es mir ehrlich gesagt nicht darum, Leute zu zeigen, die einen Einfluss auf den Markt haben oder über Dinge zu sprechen, die einen Einfluss auf den Markt haben. Das ist tatsächlich in der Regel der Fall. Aber das ist schon der Moment, wo wir über den Tellerrand gucken und wo ich Leute suche, wo ich denke, dass die für alle unsere Gäste auch aus privater Sicht oder einfach als Teil der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und das sind dann die großen Themen, so wie wir beim ersten Mal den früheren deutschen Botschafter in Moskau hatten. Da war der Ukraine-Krieg gerade ein paar Monate alt. Wir hatten dann danach den Professor Rödder, mit dem ich mal diese historische Perspektive versucht habe zu diskutieren, können wir den Lauf der Dinge überhaupt ändern. Mit Sigmar Gabriel haben wir uns schon mal versucht, uns ein bisschen vorzubereiten auf die Frage, wenn Trump dann gewinnt, wird uns Uncle Sam den Rücken zuwenden und was bedeutet das für uns? Ne? Und im letzten Jahr der Chris Badia, der Vier-Sterne-General von der NATO, das war dann eben sehr klar, diese Verteidigungsfähigkeit von Europa, wo laufen wir da eigentlich hin, was können wir, was müssen wir noch können? Also es sind da eher die großen Themen, die mich persönlich umtreiben und von denen ich denke, dass sie alle anderen auch umtreiben und wenn das nicht so ist, zumindest alle anderen umtreiben sollten. Und dafür nutze ich dann gerne den Abend, erfülle mir da selber immer einen kleinen Traum und hoffe, dass das für alle Gäste dann auch nicht unbedingt vergnüglich, aber immer interessant ist.
Ja, das hat schon polarisiert da die letzte Veranstaltung. Da gab
es so ein Raunen im Publikum und auch viele Fragen und auch sogar Zwischenrufe teilweise. Ne?
Wenn das stimmt, ja. Also war schon, hat schon mitgenommen tatsächlich und auch extrem, extrem gefesselt.
Ja, aber ich finde, das darf sein. Also machen wir uns nichts vor. Wir leben ja alle in unserer Community in einer Blase des Wohlergehens. Und es ist nicht schlimm, wenn man sich da mal mit den Themen beschäftigt, die wirklich wichtig sind.
Sehe ich genauso, ja. Vielleicht noch eine Frage zur Deal-Sourcing. Jetzt sehen wir als Teilnehmende oder auch Sponsoren, Mitveranstalter ja immer nur das fertige Produkt in Form von einem perfekt durchorganisierten Tag in einer wunderschönen Location mit vielen, vielen spannenden Kontakten. Wie sieht denn das Planjahr so aus? Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt da 5 Leute bei euch oder 8 um den Dreh. Wie plant man sowas oder wie läuft so ein Jahr normalerweise ab?
Also da bin ich ja nun gar nicht so ganz der Richtige, weil ich habe ja glücklicherweise das Thema Projektmanagement nicht an der Backe, aber ich bin natürlich ein Teil davon. Ich muss ja auch meinen Teil dabei steuern. Das ist schon so, dass eine Deal-Sourcing uns das ganze Jahr über beschäftigt. Also wenn sie vorbei ist, dann haben wir eine ganze Menge Nachbereitung noch. Fängt mit den ganzen Bildmaterialien an, geht über die Versorgung der Sponsoren oder die Aufbereitung des Infomaterials fürs nächste Jahr. Dann geht die nächste Vermarktungsphase auch im Herbst los. Viele Leute haben zum Anfang des Jahres dann auch ihr Geschäftsjahr. Das heißt, die Marketingbudgets werden im Herbst gemacht. Da ist Iris dann unterwegs und versucht da möglichst viel einzusammeln. Und dann kommen wir in die jetzige Phase rein im Februar, wo wir dann beginnen, auch das Programmatische anzuschieben. Wir haben immer organisatorisch ein paar Dinge. Da haben wir unseren wöchentlichen Jour fix. Das geht schon ein bisschen früher los. Und jetzt kommen wir aber in die Absprache mit unseren ganzen Partnern. Und das sind ja wieder also in der Größenordnung 60 Workshops, die wir da haben, wo wir tatsächlich beginnen, einmal die Themen festzuzurren und dann, und das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Teil, den man nicht unterschätzen darf, die Perspektivgeber zusammen zu sammeln. Das machen wir dann immer zusammen mit Partnern wie euch. Überlegen wir, wer hat denn da die Zugänge, wer sollte es sein, wer spricht wen an. Und unsere Aufgabe ist da, die ganze Bandbreite des Marktes abzubilden. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sodass man eigentlich, wenn man sich das Programm anguckt, schon sagt, eigentlich sind ja alle da, nur ich nicht, da muss ich auch noch hin. So, das versuchen wir über das Programm dann hinzubekommen.
Mhm. Verstanden, sehr gut. Also klingt nach einem vollen Jahr dann üblicherweise. Viel Inhalt, der organisiert werden muss. Und was ich mir auch ehrlicherweise krass vorstelle, ist ja, ihr macht ja dann auch diese separaten Termine, wo dann Matches stattfinden, dass man sich quasi Gesprächspartner aussuchen kann und so. Das sind ja also hochaufwendige Prozesse wahrscheinlich, wenn du dann eine Liste mit 1100 Leuten hast und dann irgendwie sagst, jetzt will der mit dem reden und der will mit dem reden. Habt ihr da irgendein Tool im Hintergrund laufen oder wie
ist das? Das haben wir tatsächlich. Also die ersten 2 oder 3 Jahre war das Tool noch meine Frau. Die hat das auf Excel-Basis noch zusammengezimmert. Hat es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kam aber dann irgendwann an sein Ende. Und dann haben wir tatsächlich, das hat auch meine Frau gemacht, ich habe da ein bisschen noch mitgespielt, haben wir einen externen Dienstleister, der hat uns ein Excel-Tool explizit für diesen Anwendungsfall entwickelt. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, das muss ich schon sagen. Also das gibt da, wenn du versuchst, diese, ja, mittlerweile sind das etwa 1000 Einzelgespräche, die wir da machen, gibt es keine perfekten Ergebnisse, die erlauben, dass jeder den idealen Zeitplan hat. Das existiert nicht, aber du versuchst es eben zu optimieren. Und da ist dieses Tool schon wirklich sehr, sehr gut. So, das, was für uns übrig bleibt, ist dann immer das Wochenende vor der Deal-Sourcing. Da sitzen meine Frau und ich dann immer da am Esstisch vorm Rechner und klöppeln die letzten noch nicht vom Tool gut verplanten Termine so zusammen, dass sie dann auch noch etwas besser werden. Das ist wirklich ein sehr schönes Ding. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf dieses selbstentwickelte Tool, auch wenn mein Anteil da ganz gering ist. Aber das ist wirklich ein sehr gutes Stück.
Das ist dann wie so Zielwertsuche quasi, oder? Kann man sich das iteriert dann durch und?
Ja, genau. Es läuft tatsächlich unzählige Iterationen und wirft dann auch unterschiedliche Ergebnisse aus, die man noch miteinander vergleichen kann. Kann ich da gerne mal durchführen. Das ist wirklich ein interessantes Ding. Jemand wie dich dürfte das interessieren.
Ja, also so Daten-Nerds wie uns interessiert das natürlich, wie das im Hintergrund dann läuft. Was sind so, vielleicht abschließend zur Deal-Sourcing, gibt es so 2, 3 Highlight-Geschichten, wo du sagst, das war ungewöhnlich oder das hat mich total überrascht auf dieser Reise?
Nee, das sind nicht die Einzelthemen, ehrlich gesagt. Also das, was mich überrascht hat, ist, wie gut das angenommen wird. Das muss ich schon sagen. Also ich hatte ja gesagt, die Idee war nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich konnte mir das vorstellen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Community da so gut mitspielt. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Da sind lauter Leute unterwegs. Die sind alle gut. Also sie sind alle intelligent. Die allermeisten von denen sind ziemlich selbstbewusst. Einige davon sind überselbstbewusst. Sind auch nicht alles nur Nice Guys. Relativ wenige davon sind es gewohnt, sich nach den Vorgaben anderer zu richten. Und dann hast du da eine Veranstaltung, wo sich, egal ob der Managing Director von einer Upper Mid-Cap Private Equity Firm oder ein Associate von einer M&A-Beratung, wo sich alle wunderbar in dieses Konzept einfügen und einfach mitmachen. Und es vollkommen egal ist, ob da der Chef mit dem Büttel redet oder umgekehrt, ja, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Das mag ich sehr an dem Event, diese Ausstrahlung, die es hat, dass da Menschen hinkommen, erstmal schon eine gute Zeit haben wollen, da finde ich es beim Frühstück schon spürbar. Und das ist einfach so ein Bienenkorb, das summt. Kenne ich so von anderen Veranstaltungen nicht. Dann sehe ich immer schon, okay, da sind viele nicht das erste Mal da. Die wissen schon, wie man sich hier so eben warm läuft. Ja? Und dann zieht sich das durch den Tag. Das ist eigentlich für mich das immer noch, ich will nicht sagen, es ist was, worüber ich mich noch wundere, aber ich genieße das mittlerweile sehr.
Dürfen wir schon einen Ausblick auf die Deal Sourcing 2026 wagen, was es Neues gibt oder was es an?
Ja, lass dich mal überraschen. Also ich bin tatsächlich noch dabei, den Speaker am Abend zu organisieren. Es muss ja auch nicht immer jemand sein, der so prominent ist wie ein Sigmar Gabriel. Und Chris Badia, ehrlich gesagt, den General hatten, glaube ich, auch gar nicht so viele gekannt, obwohl er so eine herausgehobene Position hat. Es muss für mich jemand sein, der zu dem Thema, zu dem ich ihn oder sie haben will, wirklich absolut sprechfähig ist und auf der Bühne gut rüberkommt. Da habe ich zwei, drei im Kopf und aber noch nichts finalisiert. Mhm.
Gab es irgendwie mal Gedanken, auch weitere Events zu machen oder war immer, sage ich mal, der Fokus auf der Deal Sourcing und zu sagen, das wollen wir nicht verwässern, das ganze Thema?
Na, ich hätte es ja gesagt, wir machen ja wirklich eine ganze Reihe von Events. Wir machen übers Jahr hinweg ja 2 Dutzend kleinere Veranstaltungen und auch die brauchen ihre Aufmerksamkeit, die müssen sehr sorgfältig gemacht werden. Das machen wir auch sehr gern. Da geht auch wirklich viel Zeit rein, auch wenn das jetzt in der Community alles nicht ganz so sichtbar ist, ja. Aber wir haben bei jedem Forum Tailored Finance haben wir 60, 70 von den LBO-Bankern und den Debt Funds da. Wir haben in derselben Größenordnung die M&A-Berater da. Also das sind ja alles Dinge, die schon auch in dem Gewerk, wie ich es dann wieder nennen würde, durchaus eine große Aufmerksamkeit genießen. Und das beschäftigt uns ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich muss jetzt nicht noch eine große Veranstaltung aus dem Boden stampfen. Dafür hat die Deal-Sourcing auch noch viel zu viel Entwicklungspotenzial. Mhm.
Das heißt, das Ziel für die nächsten Jahre ist, das einfach qualitativ hochwertig weiterzuführen und weiter zu etablieren. Habt ihr irgendwelche Pläne, wer das vielleicht mal übernimmt oder wie es?
Das sind keine Pläne, das sind Vereinbarungen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben den FAZ-Fachverlag zum 01.01.24 mit 50% an unserer Firma beteiligt. Das haben wir nicht gemacht, weil wir das so toll finden, einen Co-Gesellschafter zu haben, der 50% hat. Das hätten wir niemals gemacht. Sondern wir haben gesagt, wenn wir euch hier reinholen, was wir eine gute Idee finden. Und Iris und ich beide wissen, wir wollen das nicht mehr 15 Jahre machen, weil das ist neben all dem, was es an Freude bereitet, ist es auch wirklich anstrengend. Also holen wir euch nur rein, wenn wir vorher vereinbaren, dass ihr dann irgendwann auch den Rest nehmt. Und das haben wir vereinbart und das werden die dann auch irgendwann machen. Mhm. Und dann werden die das weiter sehr, sehr gut entwickeln. Aber das hat noch ein paar Jahre Zeit.
Mhm. Verstanden. Das heißt, ihr bleibt uns erhalten.
Ja. Ach, wir werden euch auch danach in irgendeiner Form bleiben wir euch sowieso erhalten. Es gibt schon eine Firma, Frien und Behrens heißt sie. Nicht Behrens und Frien, weil Iris das aus irgendeinem Grunde so nicht wollte. Also sie heißt Frien und Behrens. Und in der werden wir dann auch irgendwas machen, was wir heute noch gar nicht wissen. Aber das geht auf jeden Fall weiter. Wir werden weder aufhören zu arbeiten, noch werden wir der Community den Rücken zukehren. Denn vielleicht kann ich das zum Schluss anders sagen, das macht mir schon wirklich viel Freude. Also ich hatte eben ein paar nicht so nette Dinge über die Protagonisten der Community gesagt. Das stimmt auch. Also Arschgeigen hast du wahrscheinlich in einer etwas höheren Quote als in der Gesamtbevölkerung. Das ist so. Aber du hast eben lauter Leute, die richtig gut sind. Es gibt und vor allen Dingen auch wahnsinnig viele richtig nette Leute da drin. Also gibt's wirklich viele, die ich einfach sehr mag. Und diese Kombination aus intelligenten, erfahrenen, zum Teil sogar klugen Leuten, die dann auch noch nett sind, das findet man nicht so leicht an anderer Stelle. Von daher werden wir das gerne weitermachen.
Sehr schön. In diesem Sinne, Bastian, vielen lieben Dank für die Einblicke zu deiner Person und glaube ich zu dem für mich geilsten Event, was es in der Branche gibt.
Ja, das freut mich.
Wir werden euch auch erhalten bleiben.
Das freut mich auch.
Sagen wir mal, Radial war jetzt, glaube ich, letztes Jahr mit insgesamt 6 oder 7 Leuten vor Ort versus 2 Leuten erstmalig in 2023.
Ja, alle 30 dürft ihr auch nicht, weil du weißt ja, dass wir die Gewerke sorgfältig steuern.
Genau, das heißt, wir werden auf jeden Fall erhalten bleiben und ich glaube, es war wahnsinnig spannend, da mal ein paar Einblicke zu bekommen. Von dem her vielen lieben Dank für deinen Besuch.
Das freut mich. Wir arbeiten mit euch, darf ich vielleicht auch nochmal sagen, wirklich sehr gerne zusammen. Wir haben jetzt doch nicht so viel, wie ich dachte, über dich gesprochen, das Unternehmerische. Vielleicht machen wir mal einen umgekehrten Podcast, wo du mal ein bisschen erzählst. Du bist ja relativ freigebig bei LinkedIn, auch was das anbelangt. Aber das ist schon was Bemerkenswertes, was er da aufbaut, weil die Corporate Finance Community, bei allem, was ich eben wieder am Positiven gesagt habe, der Unternehmergeist ist da nicht so wahnsinnig verbreitet. Es gibt nicht viele Leute, die sich zutrauen, ein Unternehmen in der Größenordnung, wie ihr das jetzt schon gebaut habt, in relativ kurzer Zeit in Angriff zu nehmen und tatsächlich sowas dann auch einfach mal zu machen. Das finde ich schon aller Ehren wert. Und ich drücke euch da die Daumen, dass das so weitergeht, wie du dir das vorstellst und dass du mir in 2 Jahren wirklich sagst, 30 war nicht die ideale Größe. 50 oder 60 oder wie viel ihr da noch immer sein mögt, ist noch viel besser.
Ja, vielen Dank für das Feedback. Das ehrt uns sehr. Ja.
Sehr gern.
So, und das war jetzt mal ein Einblick in die Deal Sourcing, das wahrscheinlich bekannteste Event in der M&A und Corporate Finance Branche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr live erleben wollt, wie dieses Event aussieht, dann solltet ihr euch schon mal den 15. September 2026 in Oberursel vormerken, denn genau da steigt die Party sozusagen. Wir würden uns freuen, euch dort zu treffen und wir freuen uns auch, wenn ihr auch bei den weiteren Folgen dranbleibt. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.